Wir sind ja schon 1978, glaube ich, darauf gestoßen. Ich bin Verlagsgründerin und wir haben als dritten Mann in unserem Verlag Pierre Galissaire gehabt, einen Franzosen. Der hat uns etliche Autoren der klassischen Avantgarde angeschleppt zum Übersetzen, die es auf Deutsch nicht gab. Und das war eine meiner ersten Übersetzungen mit ihm zusammen, 78. Und wir haben dann mehrere Male dieses Buch neu aufgelegt. Und jetzt war es wieder mal vergriffen und jetzt haben wir letztes Jahr die dritte oder vierte Auflage gemacht und haben einen neuen Titel gewählt, nämlich König der verkrachten Existenzen. Und das Buch enthält eigentlich alle zu Lebzeiten veröffentlichten Texte von Cravon und auch seine Briefe, einen großen Teil seiner Briefe. Und wir fanden ihn damals ganz, ganz toll, also so provokativ und naiv und unabhängig und sehr anziehend als Charakter. Er passte allerdings auch in unser Weltbild, in unseren Lebensbild. So wollten wir eigentlich auch sein, so total unabhängig für die Kunst und für den Eigensinn zu leben.
Alexander, du hast schon vor über 15 Jahren einen Text in der Wiener Zeitschrift Kontext 21 über Arthur Cravon geschrieben. Was zeichnet Cravon für dich denn vor allem aus?
Ich kann mich da nur dem, was gerade gesagt wurde, anschließen. Und das Buch, das damals, also 1978 in Nautilus erschienen ist, mit dem schönen Untertitel Oder die Seele im 20. Jahrhundert, liegt vor mir. Und das war für mich auch quasi der Einstieg. Also es kam jetzt viel später in Frankreich ein recht fetter Band von der Maria Luisa Borras raus, also auch so Anfang 2000. Und der hat mich natürlich auch animiert. Also beide Bücher waren so quasi der Einstieg. Und diese vorexerzierte Verweigerung, ja, obwohl alle Möglichkeiten da waren, also der Arthur Cravon, das ist ja ein Künstlername, der eigentlich aus der britischen Upper Class kam, hat sich da komplett abgeseilt und hat ein Leben geführt, was sicher nicht so geplant war von seiner Mutter oder von anderen, die ihn da großgezogen haben.
Ja, der Vater übersetzte aus dem Altgriechischen und er war ja auch in super Schulen, also er ist in Lausanne zur Schule gegangen und hatte wirklich alle Chancen und hat einfach gekappt, das finde ich auch. Die Verweigerung finde ich auch ein großes Wort.
Und es ist ja ziemlich interessant, sich ein wenig den Lebensweg von Arthur Cravon anzuschauen. Ihr hattet das schon erwähnt, er ist in der französischsprachigen Schweiz zur Schule gegangen. Vielleicht Alex, was hat denn den jungen Cravon dazu bewogen, Dichter werden zu wollen? Nach dazu ein Dichter mit Ambitionen, die ja selbst für so einen Dichter ziemlich ungewöhnlich gewesen sind.
Also ob er wirklich einfach nur Dichter werden wollte, ist eine Frage für sich. Also er wollte einfach sein Leben führen. Und was ich am Anfang nicht so gewusst habe, aber erst zu den Recherchen irgendwie dann mir klar wurde, wie er überhaupt nach Paris kam, beziehungsweise wie er diese Welt kennengelernt hat. Also zwei Sachen. Zuerst einmal, er war ja der Neffe, also quasi die Schwester seiner Mutter war mit Oscar Wilde verheiratet. Das hat er aber erst sehr spät, also nach dem Tod von Oscar Wilde erfahren, weil der ja quasi eine Persona non grata geworden ist, wegen seiner Homosexualität, wegen auch seiner Haft, Inhaftierung. Also dann, und dann ist er halt um 1900, also genau 1900 gestorben und erst danach hat der sehr junge Cravon erfahren, wer sein Onkel war. Das hat natürlich ihn auch geprägt. Ja. Das Zweite ist aber, was natürlich auch sehr interessant ist, dass seine Mutter quasi nach der Scheidung in zweiter Ehe mit einem lokalen Arzt in der Schweiz verheiratet war, der dann wiederum ein uralter Schulfreund von Félix Valenton war. Das war ein Maler, der auch so in anarchistischen Kreisen sich bewegt hat in Paris, berühmt wurde für seine Holzdrucke und der wiederum aber auch mit der Schwester eines berühmten Galeristen quasi verheiratet war, nämlich vom Gaston Bernheim Jeune. Und dort hat wiederum als Galeriechef der Félix Fénéon gearbeitet, der quasi auch ein ehemaliger Anarchist war und hat dort moderne Kunst präsentiert und quasi als dann der junge Arthur Cravon mit seinem Bruder, den darf man ja nicht vergessen, da in Paris aufgetaucht ist, quasi so auf eigene Faust von zu Hause getürmt, 1909 hat er die beiden ein bisschen unter seine Fittiche genommen, dieser Félix Fénéon. Also und hat die eingeführt in diesen Kreis und eigentlich der erste Ansatz war ja nicht Dichter zu werden, sondern Boxer. Ja, und da gab es halt einen auch weiteren engen Freund von Félix Fénéon, nämlich den Kies van Dongen, auch ein dann später berühmter Maler und er war auch also ein großer Boxfan und Arthur Cravon ist ganz bewusst in dessen Nachbarschaft gezogen, weil er halt auch ein Fan von diesem Maler war, der auch geboxt hat und eben halt auch in dieser Galerie vertreten war, Bernheim Schön. So war der Zugang von Cravon in diese Pariser Bohème.
Genau, die Pariser Bohème, das sind sozusagen auch die Verstrickungen der Avantgarde des frühen 20. Jahrhunderts. Du hattest jetzt schon erwähnt, dass er dann irgendwann in Paris auch gelandet ist. Eigentlich ist ja sein Lebensweg ganz früh von vielen Reisen geprägt gewesen. Also bevor er nach Paris gegangen ist, hat er ja auch Aufenthalte gehabt in der USA und in Deutschland. Und da ist er ja immer wieder aufgefallen und hat da Skandale erregt. Und ich glaube, das ist was diese Person auch eben ausgezeichnet hat, diese Skandale. Könnt ihr da vielleicht mal beschreiben, was das für Skandale gewesen sind?
Also in der Pariser Avantgarde hat er als Skandal schon mal seine Zeitschrift verkauft. Er hat ja eine kleine Literaturzeitschrift gemacht, die du erwähnt hast, Maintenant, das heißt Jetzt. Also der Titel Jetzt schon mal war ein Skandal. Jetzt hieß also, lasst mich mit der ganzen Klassik und lasst mich mit der ganzen Vergangenheit in Ruhe. Jetzt ist die Ansage, es geht um die Jetztzeit und die Zeitschrift enthielt auch nur seine eigenen Texte. Allerdings dann in verschiedenen Formen, also Glossen, Gedichte und kleine Erzählungen. Und die verkaufte er oder verteilte er in Paris von einem Gemüsekarren. Das war natürlich in der damaligen Kunstszene 1912 bis 15 schon ein Skandal, da so rumzugehen und dieses Ding zu verkaufen. Und er provozierte die Künstler, die ausstellten, also die bildenden Künstler, die Maler, die ausstellten im Salon der Unabhängigen, indem er sie unflätig beschimpfte. Er hat also da einen Ton in die Kunstszene gebracht, den es vorher so nicht gab. Das war schon mal eine Provokation. Aber natürlich auch sein Boxen, seine Größe, es war ja ein 2-Meter-Mann, für die damalige Zeit ganz ungeheuerlich. Und sein Auftritt mit dieser Körperlichkeit, diesem frechen Körper, der auch immer präsentiert wurde, der sich auszog auf Performances, auf kleinen Shows, die er gemacht hat, das war alles Provokation und betrunken trat er auf oder beschimpfend, polemisch. Ja, das war alles natürlich schon frech.
Der Breton hat ja gemeint, dass quasi die Art der Provokation, das andere Breton hat ein kurzes Porträt von Cravon geliefert in seiner Anthologie des schwarzen Humors. Und da schreibt er quasi, dass das seine bevorzugten Mittel seien das zynische Geständnis und die Beschimpfung gewesen.
Aha.
Aber was diese Auftritte, Boxauftritte betrifft, da hat er auch mit Pistolen herumgeschossen und so. Also das war aber in dem Sinne nichts Neues. Also es war eine Fortsetzung von einer Provokation in der Öffentlichkeit, von einer quasi Erschütterung des Kulturbetriebs, ja, die ja schon zum Beispiel Alfred Jarry ein paar Jahre vorher praktiziert hat. Der hat ja auch mit einer Pistole herumgeschossen und so. Also das war so irgendwie so das waren so Schocker.
Ja.
Die beide und es gab dann auch einige andere, die, wie soll man sagen, es hat ja so kurz gewirkt um die Jahrhundertwende, dass die Welt komplett heil sei und dass man nur noch den Fortschritt hat und eigentlich alles super in die Zukunft gehen könnte. In der gesellschaftlichen Schicht, wo sich die ganzen Künstler und Künstlerinnen auch bewegten, nämlich im Bürgertum von Paris. Ja, also da gab es ja die Belle Epoque und so, nennt man ja nicht umsonst so, dass natürlich einen Arbeiter vorsteht und die Leute verhungert sind und dass sich da irgendwas zusammengebraut hat, das dann im Ersten Weltkrieg gemündet hat, hat man ja oft gern ignoriert. Und es waren natürlich dann so Figuren wie der Arthur Cravon und auch andere, die halt immer wieder quasi ins Gedächtnis zurückgerufen haben, dass da schon was anderes auch schlummert. Ja. Und zu dieser Kunstkritik in seiner Zeitschrift Maintenant jetzt, also ich glaube, er ist ja der einzige Kunstkritiker gewesen der Geschichte, kann man zumindest mal so behaupten, ich habe es jetzt nicht wirklich überprüft, der wegen einer Kunstkritik für ein paar Wochen ins Gefängnis gekommen ist, weil er halt den Delaunay hat so beschimpft hat, ja, oder seine Frau, ich weiß nicht mehr, dass die ihn halt verklagt haben wegen übler Nachrede und was weiß ich. Und
ja, aber halt einfach. Da war auch eine Ohrfeige im Spiel, ne?
Ja, Ohrfeige auch.
Es rutschte ihm doch die Hand aus.
Ja, genau. Genau. Also Ohrfeigen sind ja auch sehr, also in Paris wurde sehr viel geohrfeigt, es gab viele Prügeleien. Der Cravon hat ja auch quasi, als die Futuristen noch, die auch in der Galerie Bernheim Jeune ihre erste Ausstellung hatten, also noch keine Faschisten waren, sondern noch irgendwie so eine quasi noch die Marinette und so noch gesucht haben, was sie sein wollten und eher so auch Richtung Anarchismus tendiert haben, gab es aber trotzdem schon sehr komische Meldungen von sich gegeben haben, gab es da verschiedenste Schlägereien, also wo da Cravon sich geprügelt hat mit den Futuristen und so.
Alex, du hattest jetzt schon erwähnt, dass sozusagen die Jahrhundertwende so eine Zeit gewesen ist, wo es schon Anzeichen gab, dass es sowas geben könnte, wie das, was dann im Ersten Weltkrieg passiert ist, und dass es Anzeichen gewesen sind, die damals verdrängt worden sind, die damals ignoriert worden sind. Das steuert uns ja auch dann sozusagen dazu, genau über diesen Ersten Weltkrieg zu sprechen, weil das ja ein Ereignis gewesen ist, das ja eine ganze Generation erschüttert hat, eine ganze Generation auch von Intellektuellen und Künstlern ist da herausgerissen worden aus einer bisher gewohnten Lebensweise eigentlich. Und jetzt hatte ich in der Einleitung schon erwähnt, Arthur Cravon, der hat sich als Deserteur bezeichnet. Was hat er denn gemacht während des Ersten Weltkriegs?
Er hat sich geweigert, den Militärdienst anzutreten. Er ist dann emigriert, zunächst nach Barcelona. Da hat er 1916 diesen legendären Boxkampf mit Arthur Cravon geführt. Er ist weiter ohne Papiere dann emigriert nach Kanada und nach Mexiko. Und er ist ja schon 1918, Ende 18, Anfang 19, man weiß es nicht so genau, verschollen. Also er ist ziemlich früh einfach, hat er seinen Emigrationsweg genommen und ist arm. Er hat immer versucht, als Boxer zu arbeiten, wo er auch immer auftauchte, um ein bisschen Geld zu verdienen. Von Europa auf den amerikanischen Kontinent gezogen und ist dann letztendlich mit als Flüchtling in einem Segelboot, soweit man es weiß, in den Weiten des Pazifik verschollen, als er versucht hat, von Mexiko dann wieder die nächste Station seines Exils zu erreichen mit 31 Jahren.
Was ja bei ihm ja verrückt ist, ist ja, dass er eigentlich, zumindest soweit ich das jetzt mal in diesen Biografien, die es über ihn gibt, nachvollziehen konnte, es wäre gar nicht notwendig gewesen, wäre abzuhauen. Aber dass er das natürlich inszeniert hat auch, ich meine, er ist ja mit großem Pomp und Trara durch die Welt gezogen. Also in Barcelona mit seinem Boxkampf.
Ja.
Und in New York war er auch gleich involviert mit Marcel Duchamp.
Stimmt.
Und hat dann seine Frau kennengelernt, die Mina Loy, ja auch eine tolle Dichterin.
Ja.
Also die war wirklich Dichterin, ja, also die hat das mal zu diesem Zeitpunkt zumindest hauptsächlich das praktiziert, hat dann später auch andere Sachen gemacht. Die hatten ja auch gemeinsam ein Kind, eine Tochter. Aber die Sache ist, ich denke mal, also zumindest die Theorie ist, er ist ja in der Schweiz geboren, seine Mutter ist ja ausgewandert gewesen und somit hätte er gar nie in den Krieg ziehen müssen. Und in Barcelona, also Spanien, also wo die erste Station war, wo viele Pariser Bohemians noch lieber als nach Zürich, also New York, weil das New York war zu weit und Zürich war zu spießig vielleicht, und Barcelona war halt auch irgendwo auch eine Weltstadt zu diesem Zeitpunkt. Und da sind halt sehr viele aus dieser Szene, aus der Bohème, die halt nicht in den Krieg wollten. Also es gab auch viele Intellektuelle, auch linke Intellektuelle, die halt doch auch kriegsbegeistert waren, also Apollinaire und so. Die waren ja ganz stolz auf ihre Uniform und so und sind da ja die böse Monarchie bekämpfen. Also es gab da schon so einen republikanischen oder auch revolutionären, eine Grundstimmung gegen dieses monarchistische Deutschland. Aber es gab auch viele, die halt das nicht mitgemacht haben. Und dazu gehört auch Arthur Cravon, der hat ja mehr oder minder vorexerziert. Und aus Spanien hätte er nie weg müssen. Nur er hat die Leute nicht mehr verkraftet. Also diese quasi Pariser Bohème, die halt dann in Barcelona gelandet ist, die hat er nicht mehr ausgehalten und ist halt nach New York. Ja. Und das war ja noch neutral zu diesem Zeitpunkt.
Als die USA in den Krieg eingetreten sind gegen Deutschland, ist er weiter emigriert, nach Kanada zunächst.
Genau, die waren ja auch Commonwealth und er war ja irgendwie auch Brite, also da hat er auch wieder Angst gekriegt, dass er da eingezogen wird.
Mhm.
Aber in Mexiko-Stadt hat er ja etwas Lustiges gemacht, hat dort eine Akademie, ich meine, er hat es zumindest so genannt, wie das dann wirklich ausgeschaut hat, ist eine andere Frage. Er hat ja eine Akademie für Ägyptologie und Boxkampf gegründet.
Ja.
Also irgendwie Sachen, die man so nicht kombinieren würde, glaube ich, also aus dem ersten Gedanken. Und Mexiko war ja auch neutral, soweit ich weiß, also der hätte ja auch nicht weiterziehen müssen. Also der war einfach kein ruhiger Mensch. Ja, der muss
Also wir haben ja auch seine Briefe abgedruckt in dem Band, besonders die Briefe an Mina Loy, die er kurz vorher in New York kennengelernt hatte.
Ja.
Ne? In New York hatte Mina Loy kennengelernt, hat sich in sie verliebt, sie in ihn. Marcel Duchamp wollte eigentlich auch Mina Loy haben, aber Arthur Cravon hat sozusagen gewonnen und sie ist ihm gefolgt. Sie ist ihm zunächst nicht gefolgt und da gibt es etliche Briefe von ihm an sie. Und wenn man die alle so hintereinander wegliest, sieht man auch, wie verzweifelt er war und wie am Ende irgendwie seiner Energie. Er war dann auch wirklich ein Getriebener. Und du sagst, nicht unbedingt von äußerlichen Gründen, aber er war auf jeden Fall ein schwer Getriebener in seiner letzten Zeit. Ein Verzweifelter, würde ich sagen.
Naja, sagen wir so, irgendwie der Albtraum, den er da irgendwie vorexerziert hat, ist plötzlich Realität geworden.
Genau.
Natürlich seine Aktivitäten, die so schockierend waren, waren dann natürlich quasi symbolisch in Miniatur, im Atomaren, das, was dann millionenfach an Wahnsinn
passiert
ist.
Ja. Es war schon die ganze Zeit, also die Epoche drückte sich auch in seinem Lebensweg aus, in dem völlig aus der Bahn geschleudert sein. Das ist schon richtig.
Ich würde vielleicht abschließend nochmal versuchen, im Rückblick diesen Arthur Cravant nochmal so ein bisschen einzuordnen vielleicht oder zu gucken, was ihm für eine Bedeutung zukommt, wenn man das dann so sagen kann. In dem Buch, was bei Edition Nautilus erschienen ist, ist ja ein Vorwort von André Breton drin und vielleicht kann man davon ausgehend mal sozusagen so ein bisschen schauen, was zum Beispiel dann so die Surrealisten mit so jemanden wie Cravant dann später noch anfangen konnten, Hannah.
Ja, für die Surrealisten war Arthur Cravant natürlich ein Symbol. Also er war dieses Symbol oder dieses Modell für ein völlig unabhängiges eigenes Leben und auch seine Poesie, also seine Prosagedichte in der Show, die wir dann Freitag in Leipzig haben, haben wir drei seiner Prosagedichte mit E-Gitarre vertont. Die sind schon sehr frei und die ganze Moderne findet da Ausdruck in einer Mischung aus Bewunderung, Faszination und fast kritiklos. Also die Maschinen, die das freie Leben in Amerika als Orangenpflücker, der Traum von der Freiheit, all diese Dinge spiegeln sich in diesen Prosagedichten, die fast wie Raps sind, wieder. Und die heute zu hören, ist auch für uns irgendwie ganz berührend und für die Surrealisten war das auch eine Art Vorbild und diese Konsequenz, die sich auch in seinem Leben, also keinen Unterschied machen zwischen Literatur oder Poesie und Leben, das war ja auch für Breton wichtig, das ist bis heute eine beachtenswerte und irgendwie berührende Haltung, menschliche Haltung, menschlich-poetisch-künstlerische Haltung.
Alex, du hast ja ein Buch geschrieben, das in der Theorie-Org-Reihe des Schmetterlings-Verlags rausgekommen ist, wo du eben auch sozusagen der Geschichte und dem Begriff der Avantgarde nachgehst. Und da taucht eben Arthur Cravant auch auf in diesen Verstrickungen eigentlich, in diesen untergründigen Verbindungen, die es da gibt sozusagen innerhalb der Kunst-Avantgarde. Wenn man da sozusagen sich dieses Netzwerk, dieses Knäuel der Avantgarden auch nochmal anschaut, könntest du da irgendwie sagen oder ausmachen, was Arthur Cravant da für eine Rolle gespielt hat?
Naja, also zwei Sachen gibt es dazu zu sagen. Erstens, was ich vorhin erwähnt habe, dieses Vorspiel zur Avantgarde, zu Dada, wo halt Leute wie Arthur Cravant, aber das ganze Umfeld auch, was da so zwischen 1890 und 19, also bis zum Ersten Weltkrieg so entstanden ist, da war er eine wichtige Figur ab einem gewissen Zeitpunkt und hat das mitgeprägt und auch quasi die Pariser und Pariserinnen oder alle, die dort gelebt haben, das war ja eine recht internationale Stadt zu dem Zeitpunkt, vor allem in der Szene, in der Bohème, in der Kunstszene, auf das, was kommt, mehr oder minder mit vorbereitet, auf die Revolte von Dada und auf den Surrealismus. Und natürlich haben das die Surrealisten und Surrealistinnen gewusst. Und dieses Vorwort von Breton ist ja aus der Anthologie, wenn mich jetzt täuscht, des schwarzen Humors. Mhm, und das hat er ja kurz, publiziert, also kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, der Breton. Und das war ja auch so, also dieses Buch, das sind sehr viele so Kurzbiografien mit kurzen Textbeispielen von ganz vielen Leuten, die für die Surrealisten oder für Breton vor allem wichtig waren. Und die hat er da präsentiert. Aber es geht ja weiter und ich meine, ein Zitat, und da bin ich auch zu dem Zeitpunkt mit darüber gestolpert, wie ich Cravant entdeckt habe, das war ja parallel dazu quasi zur letzten Etappe für mich der Avantgarde, nämlich zu den Situationistinnen. Und da gibt es natürlich den Guy Debord, der Cravant, ich kann da kurz zitieren, die zwei Sätze, also Guy Debord in seiner quasi Autobiografie schreibt: Die Menschen, die ich mehr als alle anderen bewundere, sind Arthur Cravant und Lautréamont. Und ich wusste genau, dass all ihre Freunde, hätte ich mein Studium an der Universität fortgesetzt oder eine Künstlerkarriere angestrebt, mich verachtet hätten. Ja, also das stellt sehr schön das Bild dar, was eigentlich die all anderen, die quasi in Folge verweigert haben, sich verweigert haben oder auch eine wie Guy Debord, eine revolutionäre Situation, wenn man so will, oder eine Revolution an sich, wie auch André Breton vorher schon angestrebt haben, dass die quasi da in Cravant etwas gefunden haben, das verbunden hat. Also dieses revolutionäre Bedürfnis, aber auch quasi das sich verwirklichen können, diesen absoluten Individualismus.
Und ich möchte auch noch ergänzen, dass wir als Verlag genau über die Schiene der Situationisten auf Cravant gestoßen sind. Also wir haben ja als erstes die ganzen Texte der Situationistischen Internationale aus dem Französischen übersetzt innerhalb von 2 Jahren. Und infolge dieser Perspektive, dieses Brennglases der Situationistischen Internationale, der Ideen, der Texte, die ja einen neuen Beginn einer Epoche kurz vor 68 eingeleitet haben. Durch dieses Brennglas haben wir die klassische Avantgarde der 10er, 20er Jahre gesehen. Und so haben wir auch Cravant entdeckt. Für uns war der immer durch dieses politische Brennglas angeguckt. Und ich finde, man kann jetzt ausdrücklich in seinen Texten nicht viel Politisches, Anarchistisches sehen. Aber es fanden sich ja in seinem Notizbuch die Adressen etlicher Anarchisten. Er hat auch die damalige Bonneau-Bande verteidigt, die anarchistische Gruppe, die den ersten motorisierten Banküberfall der Geschichte vorgenommen hat.
Auch und Otto-Bande, genau. Deswegen
genau.
Otto-Bande, genau.
Genau, also es ist eine politische Schattierung, durchaus auch die Desertion natürlich. Es ist schon eine politische Schattierung oder ein politischer Teil in seinem Leben und in seinem Werk, wenn es auch nicht explizit ist. Aber man merkt diese Lebenshaltung und man kann sehr gut verstehen, dass die Situationisten in den 60er Jahren gesagt haben, oh ja, da ist ja etwas, das führen wir fort. Also auch diese Lebenshaltung, so haben die Situs ja auch angefangen, als Rumtreiber, ja, als Punks, als Typen, die sich verweigert haben, die große Verweigerung. Und das hat ihnen Cravant irgendwie als Modell gegeben. Vorher.
Jetzt haben wir ziemlich ausführlich über das Leben von Arthur Cravant gesprochen und auch über die Bedeutung, die dieser Mensch gehabt hat. Der Anlass ist ja gewesen für dieses Gespräch, dass eben am Freitag in Leipzig diese Performance-Lesung stattfindet über Arthur Cravant. Hanna, kannst du uns da einen Ausblick geben, was da passieren wird in der Kupp-Galerie?
Ja, klar. Wir machen das 10. Mal und wir starten mit einem Film, der kulminiert in dem Boxkampf. Es gibt nämlich Filmaufnahmen oder Fotoaufnahmen dieses berühmten Boxkampfes zwischen Arthur Cravant und Jack Johnson, der ja der erste schwarze Boxweltmeister im Schwergewicht war. 1908 hat er diesen Titel erstmalig erreicht, was in den USA zu Rassenunruhen geführt hat, weil kein Weißer sollte diesen Titel bekommen. Also wir starten mit einem Film, der von Joe Jackson ausgeht und dann überleitet zu Arthur Cravant. Und dann werden eben mit der fantastischen E-Gitarre von H.F. Coltello einige Prosapoeme gesprochen, gespielt. Und es werden 2 sehr, sehr lustige Geschichten von Arthur Cravant performt, von Christian Geschke, das ist ein Schauspieler aus Leipzig. Und ich trage die Biografie vor und das Ganze ist so mit Musik und Bildstrecke hinten eingerahmt. Also man lernt Arthur Cravant kennen, man hat einen wunderbaren Einblick in die Art, wie er schreibt. Und man kann sogar, es ist sogar etwas für Boxer, weil es mit dieser tollen Boxergeschichte beginnt.